Wir haben schon in der Einleitung gehört, wir befinden uns in einer Predigtreihe mit dem Titel Begeistert von Jesus. Wir wollen in den kommenden Wochen und wir haben uns in den letzten Wochen hineinnehmen lassen in die Begeisterung um die Person Jesu Christi. Und letzte Woche waren Fragen dran. Wir haben uns begeistern lassen von Fragen, die uns Jesus stellt. Diese Fragen haben uns auch die ganze Woche begleitet. Und heute geht's in die andere Richtung. Heute ist der Titel der Predigt Begeistert von Jesu Antworten. Jesus wird in den Evangelien in ganz viele Gespräche verwickelt. Ja, viele Menschen kommen zu ihm und viele Menschen stellen Jesus auch Fragen. Und durch diese Fragen wird Jesus herausgefordert, dass er antwortet. Und wir gucken heute auf eine Antwort, die Jesus gibt, oder auf eine Geschichte, in der Jesus antwortet. Und das geschieht in einem ganz spannenden, faszinierenden Gespräch, das Jesus führt. Dieses Gespräch findet sich im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. In diesem Gespräch wird auch eine Geschichte erzählt, eine berühmte Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ihr vielleicht kennt. Das Spannende ist aber, dieses Gespräch, das ich jetzt euch mit hineinnehme, das Jesus führt mit einem Fragensteller, das ist ein theologisches Streitgespräch zuallererst. Der Text von heute beginnt damit, dass es heißt, und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um ihn, gemeint ist Jesus, zu prüfen. So geht der Bibeltext heute los. An Jesus tritt ein Gesetzeslehrer heran. Ein Nomikos auf Griechisch. Man könnte auch einfach sagen, ein theologischer Experte. Ja, da kommt ein theologischer Experte kommt zu Jesus. Jemand, der sich gut auskennt. Der sich gut auskennt im Alten Testament und in der Auslegung der Bibel. Und dieser theologische Experte, der möchte Jesus testen. Herausfordern. Auf die Probe stellen. Man kann darüber streiten und diskutieren, ob das eigentlich jetzt eine böse Absicht dieses Experten ist. Ich denke aber nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass er Jesus mit einer bösen Absicht testen will. Denn der theologische Experte, ja, der beginnt das Gespräch mit Jesus, indem er ihn als Lehrer anspricht. Wir haben hier einen Experten, ja, der einen anderen als Lehrer anspricht. Das ist natürlich eine große Ehrerbietung. Jesus wird als Lehrer angesprochen und wir haben ja ein paar Pädagogen in der Gemeinde. Ab und zu kommt es auch vor, dass man als Lehrer mal getestet wird, auf die Probe gestellt wird und herausgefordert wird. Der theologische Experte kommt zu Jesus und er stellt Jesus auch keine Fangfrage. Ja, das ist keine sozusagen hinterhältige Frage, die er ihm stellt. Das passiert in anderen Gesprächen, in denen Jesus unterwegs ist. Vielmehr ist dieser theologische Experte an einer echten theologischen Frage interessiert, die wie alle guten theologischen Fragen aufs Ganze gehen und von lebensentscheidender Bedeutung sind. Jesus wird gefragt von dem theologischen Experten, Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Man könnte das auch so übersetzen, Lehrer, was muss ich tun, damit ich teilhaben kann an der Gemeinschaft des lebendigen Gottes? Ja, was muss ich tun, damit ich und Gott zusammen sein können? Das fragt der theologische Experte Jesus. Und das ist eine gute Frage. Jesus ist selber ein theologischer Experte, wie wir gleich herausfinden werden. Jesus ist aber auch ein Lehrer. Er ist auch ein guter Lehrer. Und was macht ein guter Lehrer, wenn er so eine Frage bekommt? Der stellt erstmal eine Gegenfrage. Der guckt erstmal, was weiß denn der andere, der mich da fragt? Erstmal gucken, welche Kompetenzen, welche Wissensbestände liegen denn beim anderen vor? Jesus stellt zwei Gegenfragen. Er fragt den theologischen Experten, was steht geschrieben im Gesetz? Was steht im Gesetz geschrieben? Und wie liest du? Auf welche Weise liest du das Gesetz? Jesus kennt den Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Ja, man kann ja Sachen wissen, ohne dass man sie groß verstanden hat. Und Jesus kennt sogar im Blick auf den biblischen Text den Unterschied zwischen dem Text der Tora und der Auslegung der Tora. Und Jesus weiß auch, dass der biblische Text ausgelegt werden muss, wenn er verstanden werden soll. Und Jesus weiß sogar, dass die Art und Weise, wie man diesen Text auslegt, entscheidet, wie man ihn versteht. Gut, dass Jesus nachfragt. Gut, dass er den theologischen Experten eine Rückfrage stellt, weil der kennt sich tatsächlich aus. Der antwortet nämlich, indem er aus der Schrift zitiert. Der theologische Experte zitiert nicht irgendwelche Randverse, könnte man sagen, sondern er zitiert einen Vers, wo man sagen würde, der fasst eigentlich fast die ganze Schrift zusammen. Ja, der Vers steht im 5. Buch Mose, wer es genau lesen will, Kapitel 6, Vers 4. Das zitiert der theologische Experte, es ist das Gottesliebegebot. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Leben und deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Die Frage war, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Das ist die erste Antwort. Du sollst Gott lieben mit allem, was du hast. Aber der theologische Experte liest dieses Gebot noch mit einem zweiten Text zusammen. Er fügt praktisch einen zweiten wichtigen Text hinzu, aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Nämlich das Nächstliebegebot fügt er dem Gottesliebegebot hinzu. Du sollst Gott lieben und am Ende heißt es, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist die Antwort des theologischen Experten auf die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wir sehen, der theologische Experte versteht sein Handwerkszeug. Er weiß, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, braucht es die Liebe und es braucht die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten. Soweit nicht aufregend, man könnte auch meinen, damit hat sich das jetzt erledigt. Und tatsächlich ist auch Jesus zufrieden mit der Antwort des theologischen Experten. Ja, das begeistert mich auch manchmal an Jesus. Ja, der kann sich sogar mal einfach freuen, der kann mal sagen, ja, hast du richtig gemacht, völlig richtig. Das antwortet Jesus dem theologischen Experten. Er sagt ihm, du hast richtig geantwortet, tue das und du wirst leben. Damit können wir eigentlich fast schon sagen, sind wir fertig, haben wir alles beantwortet. Aber jetzt geht's los. Jetzt wird's nämlich spannend und jetzt kommen wir einer ganz anderen Frage nahe und auch einer ganz anderen Antwort. Denn der theologische Experte irgendwie, obwohl er doch die Antwort schon kennt, irgendwie will er nicht aufgeben. Ja? Der bohrt nochmal nach. Im Text heißt es, der will sich rechtfertigen. Vielleicht klingt dem theologischen Experten die Antwort von Jesus so, als würde ihm Jesus damit sagen, hey, du machst gar nicht, was du schon weißt, was richtig ist. Ja? Also zwischen dem, was du erkannt hast und dem, was du tust, besteht ein Unterschied. Vielleicht ist aber auch der theologische Experte einfach nur unsicher, ob er es denn schon richtig verstanden hat. Ja, der denkt sich vielleicht, hey, irgendwie die Antwort war mir schon klar, aber was heißt das denn? Ja? Das ist ja ein Unterschied, ob man eine Antwort geben kann und ob man sie versteht. Deswegen hakt er nochmal bei Jesus nach und fragt ihn, und wer ist mein Nächster? Ja, die Antwort, die er selbst gegeben hat, war, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und er fragt jetzt, und wer ist mein Nächster? Auch das ist eine kluge Frage. Und auch das ist eine Expertenfrage. Das mit der Gottesliebe scheint erstmal klar zu sein. Ja? Bei der Gottesliebe ist klar, wen wir lieben, nämlich Gott. Und es ist klar, wie wir ihn lieben, mit allem, was wir haben. Aber das mit der Nächstenliebe, das ist ein bisschen tricky. Weil da stellt sich ja die Frage, wer ist denn dieser Nächste, von dem da immer die Rede ist, den ich lieben soll? Sowohl im Griechischen als auch im Deutschen kommt dieses Wort des Nächsten vom Wort nahe. Ja? Jemand, der mein Nächster ist, der ist mir nahe. Wer ist aber jetzt, wer ist mir nahe? Wer ist mein Nächster, wer kommt mir nahe? Sind es meine Freunde, meine Verwandten? Gehören meine Arbeitskollegen noch dazu? Weil es können ja auch irgendwie nicht alle mir nahe und meine Nächsten sein. Da muss es ja irgendwo eine Grenze geben. Ja? Also es können ja nicht alle meine Nächsten sein. Und ich soll ja auch noch meinen Nächsten lieben. Also das ist ja auch noch eine große Anforderung an eine andere Person. Ja? Nicht nur nett sein oder nicht nur hau ihm keine rein, sondern liebe ihn, deinen Nächsten. Und das ist ja mehr als nur ein positives Gefühl haben. Jemand anderen zu lieben heißt, sich um ihn zu sorgen, um sich um ihn zu kümmern, unter Einsatz seiner ganzen Kräfte, vielleicht sogar unter Verzicht der eigenen Ansprüche. Und dann stellt sich ja schon mal die Frage, liebe deinen Nächsten, wer ist das denn? Ja, wer ist das vielleicht auch nicht? Das muss man ja irgendwie mal wissen. Also ihr seht, eine gute Frage und keine leichte Frage, die Jesus hier gestellt bekommt. Und Jesus macht jetzt eines, er macht griechischen Hypolambano im Deutschen, er nimmt etwas auf. Jesus hört diese Frage und er nimmt sie. Er nimmt sie auf, indem er jetzt gleich antwortet. Er hört diese Frage des theologischen Experten und er lässt diese Frage nahe an sich herankommen. Ja, er macht sie, könnte man sagen, zu seiner Frage. Und dann antwortet Jesus mit einer Geschichte, einer berühmten Geschichte, nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir wahrscheinlich gar nicht als Antwortgeschichte kennen. Sie ist aber eine Antwortgeschichte. Mit dieser Geschichte antwortet Jesus nämlich auf die Frage, wer ist mein Nächster? Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Die Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt, erzählt von einem Menschen, der seines Weges geht von Jerusalem nach Jericho und der wird brutal überfallen von Räubern, zusammengeschlagen, ganz brutal ausgezogen und wird halbtot am Wegesrand liegen gelassen. Und dann ist es so, dass drei Leute vorbeikommen. Zuerst kommt ein Priester vorbei, dann ein Levit, ein Tempeldiener könnte man sagen. Also man könnte sagen, zweimal kommt religiöses Personal, religiöse Experten kommen vorbei. Die sehen den Verletzten am Wegesrand, wechseln die Straßenseite und gehen vorbei. Ohne dass erzählt wird, warum sie das tun. Ja, man kann da immer spekulieren, vielleicht das religiöse Personal damals, das durfte keine Toten anfassen, das hätte die vielleicht verunreinigt oder so, kann man, ja, vielleicht irgendwie, steht aber alles nicht im Text. Im Text heißt es nur, da kommen zwei Experten, religiöses Personal, sehen den Verletzten und laufen vorbei. Und dann würde man erwarten, jetzt kommt eine dritte Person und in der damaligen Zeit gab es so eine Aufteilung, könnte man sagen, der Bevölkerung in Priester, Leviten und dann eigentlich Israeliten. Ja? Kennen wir heute, also solche Volksaufteilungen kennen wir heute. Es gibt, weiß ich nicht, die Politik, die Wirtschaft und das normale Volk. Ja? Und damals eben auch. Es gibt die Priester, die Leviten und dann eigentlich die Israeliten. Ja, der kleine Mann, ja, der dann vorbeiläuft. Jesus wählt aber nicht den Israeliten, sondern Jesus enttäuscht die Erwartung und er lässt einen Samaritaner des Weges kommen. Die Samaritaner waren so etwas damals für die Juden wie ungeliebte und verhasste Nachbarn. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Also die haben sich, wo immer es geht, sich immer eine mitgegeben und sich bekämpft und bekriegt. Ja, da gab es tiefgreifende religiöse Streitigkeiten, geschichtliche Streitigkeiten. Ja, wer vom Dorf kommt, kennt sowas. Ja, da ist man seit 600 Jahren im Konflikt mit der Nachbargemeinde und man weiß auch gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall, dieser Samaritaner ist ein verhasster und ungeliebter Nachbar. Und der kommt des Weges. Und der kommt vorbei. Der sieht den Verletzten, geht hin, verbindet seine Wunden, packt ihn auf sein Reittier, bringt ihn zur nächsten Herberge, zum nächsten Hotel, lädt ihn da ab, sagt zum Wirt, verpflegt ihn mal, hier hast du ein bisschen Kohle, ja, und ich muss weiter, aber wenn ich wiederkomme und da ist eine Rechnung offen geblieben, übernehme ich die. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt und an dieser Stelle endet die auch. Ja, dann ist die vorbei. Ja. Der Samaritaner hat geholfen und es geht zu Ende. Jetzt ist ja die Frage bei dieser Geschichte, beantwortet diese Geschichte eigentlich die Frage, die Jesus gestellt wurde. Ja? Jesus wurde ja gefragt, wer ist mein Nächster? Jesus hat keine Definition gegeben, nichts, hat eine Geschichte erzählt. Jetzt die Frage, beantwortet die Geschichte die Frage, die Jesus gestellt wurde. Das Interessante ist jetzt, dass Jesus selber, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, plötzlich selbst eine Frage stellt. Und zwar an seinen theologischen Experten. Jesus hatte die Frage aufgenommen, des theologischen Experten, und jetzt gibt er ihm die Frage zurück. Und er fragt ihn, was meinst du, welcher von den dreien aus der Geschichte ist dem, der von den Räubern überfallen wurde, zum Nächsten geworden? Irritierende Frage, die Jesus hier stellt, weil die klingt ja ganz anders als die der Experte gestellt hat. Ja? Der Experte hat gefragt, wer ist mein Nächster? Jesus fragt, wer ist in der Geschichte dem Verwundeten, dem Verletzten zum Nächsten geworden? War es der Priester, war es der Levit oder der Samaritaner? Was Jesus damit zeigt, ist, dass sich die Frage, wer ist mein Nächster, sich gar nicht unabhängig von mir beantworten lässt. Wenn jemand mein Nächster sein soll, dann muss er mir zu meinem Nächsten werden. Und das geht nur, indem ich ihm zum Nächsten werde. Ja. Das ist eigentlich, da brauchst du immer zwei dazu. Ja. Wenn ich jemand nahe komme, kommt der mir ja auch nahe. Die Frage also, wer ist mein Nächster, lässt sich nur dadurch beantworten, wenn man sagt, wem werde ich denn zum Nächsten? Und wer wird mir zum Nächsten? Und wieder ist es spannend. Jesus gibt gar nicht selber die Antwort auf die Frage, sondern der Experte antwortet. und sagt es zu Jesus. Er sagt, es war der, der Barmherzigkeit erwiesen hat. Der Priester und der Levit in der Geschichte, die sind nicht zum Nächsten geworden, sondern die sind an dem Verletzten vorbeigegangen. Nur der Samaritaner ist dem Verletzten zum Nächsten geworden. Der Samaritaner, der eigentlich der verhasste und ungeliebte Nachbar ist. Weil als der Samaritaner vorbeiläuft und den Verletzten sieht, da macht es in ihm esplachnitzeste auf Griechisch. Wörtlich, als der Samaritaner den Verletzten sieht, da dreht es ihm die Eingeweide um. Da wird etwas in seinem Innersten in Aufruhr versetzt. Der gerät irgendwie ja, außer sich. Der wird bewegt, der wird in seinem Innersten berührt von dem Leid des anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gemacht habt, diese Erfahrung. Man macht die auch, die kann man sogar als Mensch mit anderen Tieren machen. Wenn zum Beispiel ein Tier verletzt wird, da tut's was in einem manchmal. Ja? Manchmal regt sich Mitleid in einem, wenn man das Leid eines anderen Menschen sieht. Und dieser Impuls, der beim Samaritaner angekommen ist, der bewegt ihn dazu, dass er nicht ausweicht, sondern dass er zu dem Verletzten hingeht, ohne lang zu fragen, wer das denn eigentlich ist. Und indem er ihm nahe kommt, indem er ihm die Wunden versorgt und sich um ihn kümmert, wird er sein Nächster. Der theologische Experte hat es am Ende nach der Geschichte und der Frage Jesu erkannt. Es ist der, der sich vom Leid eines anderen berühren lässt. Es ist der, der hingeht, der nahe kommt, der sich sorgt und hilft, der den anderen in der Not rettet. In all dem, das alles tut der Samaritaner und in all dem wird er dem Verletzten ein Nächster. Es ist Barmherzigkeit und Erbarmen, die einem zum Nächsten des anderen machen. Es sind weder Familien noch Freundschaftsverbindungen noch die Zugehörigkeit zur gleichen Volksgruppe. Das alles macht einen nicht zu einem Nächsten. Was einen zum Nächsten macht, ist, dass man sich von einem anderen berühren lässt, von seinem Elend und Leid. Und dass man daraufhin handelt. Daher lässt sich gar nicht für ein für alle Mal feststellen, okay, der ist mein Nächster, der ist es nicht. Weil zur Nächstenliebe gehört, dass man nicht selber bestimmt, wen man liebt und wen man nicht liebt, sondern dass man sich von der Liebe bestimmen lässt. Das ist die Geschichte, das ist die Antwort, die Jesus seinem theologischen Experten gibt. Und schon diese Antwort begeistert mich. Aber es ist noch was ganz anderes, was in diesem Bibeltext passiert, was mich begeistert. Wir haben ja letzte Woche gehört, dass in den Fragen Jesu Christi Gottes Stimme selbst erklingt. Dass wir in den Fragen Jesu Christi erkennen können, dass es Gott wirklich und wahrhaftig um uns selbst geht, um dich und um mich. Und das Gleiche können wir jetzt bei den Antworten Jesu sehen. Weil an der Art und Weise, wie dieses Gespräch zwischen Jesus und dem theologischen Experten verläuft, können wir auch lernen, wie Jesus Christus uns heute und hier antwortet. Ja, wir können erkennen, was Gottes Antwort für uns ist und wie uns Gott seine Antwort gibt. Weil was auffällt an diesem Bibeltext und an diesem Gespräch, das Jesus hier mit diesem theologischen Experten führt, ist, dass Jesus selbst in diesem Gespräch der Nächste des theologischen Experten wird. Man kann an diesem Gespräch erkennen, dass das nicht nur ein Gespräch über Nächstenliebe ist. Jesus führt nicht nur ein Gespräch über etwas mit diesem Experten, sondern er wird für diesen Experten selbst zum Nächsten. Das erkennt man daran, dass Jesus die Fragen seines Gesprächspartners zu seinen Fragen macht. Dass er seinen Gesprächspartner sich nahe kommen lässt in seinen Fragen. Jesus hatte die Frage des Gesprächspartners, wer ist mein Nächster, aufgenommen. Aber er hat nicht nur diese Frage aufgenommen, sondern er hat, wenn man den Text liest, auch den Fragenden selbst, diesen theologischen Experten, mitgenommen mit seiner Frage. Er hat sich mit ihm auf einen Weg begeben. Der Weg, den er zusammen mit seinem Gesprächspartner durchgemacht hat, war die Geschichte vom Samariter. Und am Ende der Geschichte gibt Jesus gar nicht selbst die Antwort, sondern er gibt seinem Gesprächspartner die Antwort, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus fragt seinen Gesprächspartner, er gibt ihm die Frage zurück und indem er ihm die Frage zurückgibt, gibt er ihm auch die Möglichkeit zu antworten. Er gibt ihm die Antwort. So ist es eben nicht Jesus, der am Ende die Antwort ausspricht, sondern der theologische Experte selbst. Der hat am Ende von Jesus die Antwort wirklich bekommen, indem er sie selber sagt. Was sich in der Geschichte vom Samariter ereignet, das geschieht im Gespräch selbst. So wie der Samaritaner seinen Weg unterbricht und sich berühren lässt von dem Verletzten und ihn nicht dort liegen lässt, halbtot, sondern ihn mitnimmt und in Sicherheit bringt, so nimmt sich Jesus auch seinem Gesprächspartner an. Er nimmt seine Frage auf und bringt ihn selbst zur Antwort. Man könnte sagen, Fragen, und darum tauschen auch Fragender und Antwortender in dieser Geschichte mehrmals die Rollen. Und am Ende ist es eben der theologische Gesprächspartner, der die Antwort geben kann, ja? Der seine Antwort sprechen kann auf die Frage, die er gestellt hat. Und er spricht damit die Antwort aus, die Jesus ihm gegeben hat. Das, was in diesem Gespräch passiert, das passiert aber nicht nur in diesem Bibeltext, sondern ich glaube, dass das, was in diesem Bibeltext geschieht, das geschieht auch, wenn Gott uns Antwort gibt. Wir können an Jesus Christus erkennen, dass Gott sich fragen lässt, dass er unsere Fragen aufnimmt, aber dass er nicht nur unsere Fragen aufnimmt, sondern dass er auch uns aufnimmt und dass er uns mitnimmt auf dem Weg zur Antwort. Gott geht nicht einfach, Gott lässt sich nicht Fragen stellen, schmeißt die Antwort hin und geht weiter, sondern Gott nimmt unsere Fragen und er nimmt uns mit auf dem Weg zur Antwort. Gott leitet uns an die Stelle, an der wir seine Antwort als unsere Antwort annehmen können. Weil wirklich eine Antwort bekommen oder wirklich eine Antwort gefunden haben, das hat man eigentlich nur, wo man nicht nur die Antwort von einem anderen zugeschmissen bekommt, sondern wo man eine Antwort als die eigene Antwort aussprechen kann. Wo man nicht nur denkt, das ist jetzt die Antwort von Jesus auf das Problem, sondern das ist auch meine Antwort. Das ist auch meine Antwort auf die Frage. Gottes Antwort für unser Leben, Gottes Antwort auf unsere Frage ist daher, dass er uns selbst zum Nächsten wird. Gottes Antwort ist nicht einfach nur ein kluger Satz, der uns zugeworfen wird, sondern Gottes Antwort ist selbst eine Geschichte. Es ist die Geschichte Jesu Christi, die die Evangelien erzählen. Denn die Evangelien erzählen davon, dass Gott in Jesus Christus uns unendlich nahe gekommen ist. Dass es ihn berührt hat, diese Welt. Dass er sich berührt hat, dass es ihn bewegt hat, das Leid und das Elend dieser Welt. Dass er sich aufgemacht hat, dass er an dieser Welt nicht vorbeigegangen ist. Es ist die Geschichte, dass Gott uns in Jesus Christus nahe kommt, dass er uns so nahe kommt, dass unsere Fragen seine Fragen werden und unser Leid sein Leid, unser Böses sein Böses und unsere Sünde seine Sünde. Dass er unsere Fragen, unsere Fraglichkeit so übernimmt, wie Jesus die Frage seines Gesprächspartners. Jesus Christus ist das menschgewordene Wort Gottes. Aber er ist darin auch immer die menschgewordene Antwort Gottes. Jesus Christus ist die Antwort Gottes auf diese Welt, die momentan etwas halbtot am Wegesrand liegt, von verschiedenen Leuten ausgeplündert. Und diese Antwort Gottes, Jesus Christus selbst, wird uns so gegeben, dass Gott uns mitnimmt auf dem Weg, dass wir hineingenommen werden in seine Geschichte. Man kann sich das am Ende daran verdeutlichen, wie dieses Gespräch zwischen Jesus und dem Experten endet. Nachdem der Experte seine Antwort gefunden hat, nachdem ihm Jesus die Antwort gegeben hat, sagt Jesus zu ihm, gehe hin und tue auf die gleiche Weise. Jesus hat den theologischen Experten die Antwort finden lassen. Und so lässt uns Gott auch ihn und seine Antwort auf unser Leben finden. Aber zu unserem Finden der Antwort, zu unserem Finden der Antwort auf unsere Frage gehört nicht nur, dass wir eine Antwort bekommen, ja, und dann können wir die bei uns im Schrank verstauen und fest irgendwo hinstellen, sondern zu Gottes Antwort auf unser Leben finden wir, wenn sie selber wahrhaft zu unserer Antwort wird, wenn wir sie selber sprechen und tun. Wenn wir nicht nur dabei stehen bleiben, dass wir erkennen, dass Gott unser Nächster wird in Jesus Christus, sondern wenn wir selbst Nächste werden füreinander. Wenn wir uns bestimmen lassen vom Leid und Mitleid, vom Leid und Elend der anderen. Wenn wir anderen zu Nächsten werden. Darum geht es Jesus Christus in seinen Antworten. Es geht nicht nur darum, dass ein paar kluge Sätze gelernt werden, sondern es geht darum, dass wir in seinen Antworten auf eine Geschichte mitgenommen werden, die uns verändert, an deren Ende wir etwas als Antwort finden, was wirklich unsere Antwort werden kann. Gott will nicht ohne uns Gott sein. Er will nicht sein, wer er ist, ohne uns. Und er will seine Antworten uns nicht nur hinschmeißen und weitergehen, sondern er will, dass wir zusammen mit ihm seine Antworten finden. Gott lässt uns nicht allein in unseren Fragen und Gott lässt uns nicht mal allein in unseren Antworten. Mir ist in meinem Leben nichts begegnet, das mich mehr begeistern kann, wie die Antwort Gottes, wie die menschgewordene Antwort Gottes, wie Jesus Christus. Weil er die Liebe und Barmherzigkeit in Person ist und weil Gott in Jesus Christus unser Nächster wird. Amen.